Wer ist da? Verkauft nix an der Türe.
Dich ist...
Dich ist what?
Dich ist Sean Connery. I've been shaving this one for special occasion.
Tada!
Herzlich willkommen zu Schnapszahl Brothers, dem Podcast, in dem sich zwei Brüder, die ungefähr 11 Jahre Altersunterschied haben, der eine ist 77 und der andere ist 88, ich bin der 88-Jährige, über 11 Themen insgesamt mal unterhalten wollten und das jetzt auch schon ein paar Mal getan haben. Das ist Folge Nummer 007 und demgemäß geht es um, Felix, worum geht's?
Bond, James Bond.
Geschüttelt, nicht gerührt.
So, Schnupfbett, fangen wir an.
Hey, wir haben jetzt schon losgelegt, Alter. Wir sind schon mitten dabei.
Meine ich ja, Mann.
Ja.
Ja, super.
Ja, wir haben uns sogar ein bisschen Gedanken gemacht. Aber vielleicht sagst du mal einfach, was wir uns Gedanken gemacht haben. Haben wir uns Gedanken gemacht? Eigentlich war es ja so, ne? Wir hatten 6 Folgen aufgenommen. Und wir hatten schon 4 weitere Themen festgelegt. Also fehlte noch eins. Und dann haben wir uns überlegt und überlegt, welche große Lebensfrage könnten wir noch besprechen? Und dann habe ich, war das mehr so weder zufällig, dann habe ich nämlich so ein Dokument angefangen, um mal irgendwie Ideen reinzuschreiben für eigentlich das andere geplante Thema. Und dann stand da SZB 007, also das Sendungskürzel. Und dann dachte ich so, 007, wir machen James Bond. Ja, yeah, and here we are now. Ein bisschen aufgeweitet auf Helden allgemein. Hast du eigentlich mal Bond-Filme geguckt, Bruderherz?
Ja, wenn auch nicht viele. Ich habe, also Moonraker habe ich zumindest gesehen, mit dem Beißer.
Oh,
dieser Mann
der
mit
Beißer,
dem großen Goldgebiss.
Der Mann mit dem starken Kinn.
Genau, dann Dr. No habe ich gesehen.
Mhm.
Oder zumindest das meiste. Von den 9 habe ich nichts gesehen. Spectre kenne ich nur als Sicherheitslücke. Ja, das war's eigentlich. Also nicht sehr viel.
Ja, das ist echt wenig.
2,5 vielleicht so.
Ich meine, da habe ich schon mehr gesehen. Aber vielleicht kamen die in den 90ern und frühen 2000ern öfter im Fernsehen. Das kann natürlich sein. Oder ja. Ich habe mehr Fernsehen geguckt oder die Eltern haben mehr Fernsehen geguckt oder was weiß ich. Also.
Nee, eigentlich gucken die ja jetzt mehr Fernsehen wegen der größeren Glotze.
Ja, und weil sie alt werden.
Ja.
Ist fies, sag ich mal. Aber egal, bisschen fies sein kann man ja.
Aber ich habe ja ein bisschen Best of Sean Connery in James Bond gesehen, zur sogenannten Vorbereitung. Und da ist mir aufgefallen, dass Dr. No aussah wie einer von Kraftwerk bei Wir sind die Roboter. So von der Aufmachung her.
Du meinst so wie bei Wir sind die Roboter. Ding, 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 ding.
Genau.
Ja, cool. Ja. Hammer. Das ist jetzt ja voll die Info. Da werden alle Leute stolz auf uns sein. Also,
meine Infos werden immer besser.
Ja. Also dein Lieblingsbond, wer ist denn, wenn du sagen würdest, jetzt wer ist dein Favorite Bond-Darsteller? Moonraker ist ja Roger Moore, Dr. No wäre Sean Connery. Das Ganze basiert ja übrigens, das müssen wir schon kurz erwähnen, auf Romanen von Ian Fleming.
Hm? Wer ist dein Lieblingsbond? Es ist der lustige, sympathische Roger Moore, der mit jede Menge Technikspielzeug die Frauenwelt begeistert. Ist es Sean Connery, der hart ist wie Kruppstahl? Oder ist es George Lazenby, der nur ungefähr einen Bond-Film drehte?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung.
Ist es Timothy Dalton?
Wer ist das denn?
Der zweimal James Bond war. Ist es Pierce Brosnan, der 5. und insgesamt 4-maliger Bond-Darsteller? Oder ist es Daniel Craig, der aktuelle Bond-Darsteller, der seit 2006 mittlerweile in 4 Filmen dabei war und der erste blonde Bond ist, wenn man so will. Und ein Gesicht hat, dass er eigentlich in älteren Bond-Filmen vielleicht als Mann des KGB aufgetreten wäre.
Soll ich jetzt was sagen?
Vielleicht. Vielleicht sagst du auch nichts.
Okay, tschüss.
Ja, ich weiß nicht, bei mir, ich bin da, ich finde das schwierig, aber ich muss sagen, letztlich mag ich Roger Moore irgendwie am liebsten. Das ist zwar Unsinn, was er macht, also, aber es ist sehr ironisch und lustig und ich mag ironisch und lustig. Punkt.
Ja, das ist immer gut.
Also unter Action-Gesichtspunkten sind diese Sean Connery-Filme, glaube ich, tatsächlich besser. Wirken natürlich mittlerweile ziemlich alt, weil die einfach in den 60ern aufgenommen wurden, aber nee. Mein Favorite Bond bleibt Roger Moore. Punkt. Hätten wir das geklärt. Aber wir können jetzt ja hier nicht nur eine ganze Folge über Bond-Filme reden. Das haben schon andere Podcaster gemacht. Und wir müssen das ja immer ausweiten und das einfach so machen, dass wir nirgendwo in die Tiefe gehen und uns insgesamt also über eine große Palette an Sachen um Kopf und Kragen reden.
Genau, weil wir haben eh keine Ahnung und das soll auch bestens zur Geltung kommen.
Jo.
Ja.
Ist ja dann auch die Frage, wenn wir jetzt über Helden reden, wie ist denn überhaupt der Begriff Held, also wie kann man sich dem denn annähern, Bruder? Hast du dich damit beschäftigt?
Ich würde sagen, man könnte Wikipedia lesen. Althochdeutsche Lido.
Hören Sie auch am 11.03. wieder zu, wenn wir live aus Wikipedia vorlesen.
Genau. Eventuell könnt ihr sogar den Artikel auswählen.
Je.
Das wird sehr spannend.
Nee, da haben wir doch schon ein Thema. Ne? Steht doch alles fest.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich glaube, wir müssen Held auch gar nicht definieren. Das weiß ja eh jeder, was ein Held ist.
Ein Held ist eine Person, die eine Heldentat vollbringt.
Nein.
What?
What?
Are you kidding me?
Und was ist eine Heldentat? Eine besondere
Tat, die von einem Held getan wird.
Nee, ist eine besondere außeralltägliche Leistung. Also okay. Zum Beispiel im Büro den Kopierer unaufgefordert nachfüllen, dass er wieder Papier hat. Ich finde, sowas ist eine Heldentat.
Okay.
Findest du nicht?
Ja, ich druck nicht mehr so viel, seitdem ich keine Berichte mehr schreiben muss, aber...
Du bist nicht in so einem Papierunternehmen, ne? Ja, vielleicht ist das auch noch keine Heldentat. Vielleicht ist so eine Heldentat mehr so ein Tyrannenmord oder jemand zu retten unter Einsatz des eigenen Lebens, ein Ungeheuer zu besiegen oder einen Riesen zu erschlagen. Ja, damit wären wir dann bei Siegfried und der Nibelungensage.
Okay.
Hast du das eigentlich mal gelesen?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, nein. Wobei ich ja immer alles lesen will.
Aber echt, du hast das noch nicht gelesen? Ich habe das gelesen, als ich, keine Ahnung, irgendwie in diesem Altersbereich zwischen 8 und 15, ich weiß nicht wann genau, ich habe das irgendwann mal gelesen.
Wahrscheinlich 11.
11 könnte passen, ja. Ist ganz interessant, Siegfried bringt so Drachen um und so und hat ein Schwert, was von irgendwelchen Zwergen geschmiedet wurde und all so ein Kram, also ganz, ganz krasse Geschichte. Ja, dann gibt es natürlich noch diese antiken Helden, ne? Klar, Herkules fällt einem da zunächst ein, auch wenn wir den nicht in der Liste stehen hatten. Na, Herkules kennt man ja, ist dieses Denkmal in Kassel. Und auf Griechisch heißt er Herakles, ja.
Mein Herr, Sie haben ein cooles Schwert.
Tja, Herakles.
War jetzt kein Heldenwitz.
Nee, also ich weiß nicht, über Herkules will ich jetzt eigentlich auch nicht groß sprechen.
Ich auch nicht.
Ich habe zwar mich auch mal mit den Griechischen, die habe ich auch mal gelesen, aber das ist auch schon ewig her. Genau wie der Kram mit Siegfried und ich weiß nicht. Ich denke, es lohnt sich, das selbst zu lesen und nicht so eine schlechte Wiedergabe in einem mies recherchierten Podcast zu hören. Von daher sparen wir uns die einfach. Dann wird mir als nächstes einfallen Odysseus. Also weißt du was über Odysseus?
Nicht sehr viel, nee. Das kam irgendwie, im Lateinunterricht kam Odysseus auch nicht so großartig vor.
Odysseus, der war auf einer Odyssee, der hat die Odyssee quasi erfunden. Ja, also der, das geht ja auf, die Odyssee ist ja quasi ein...
Auf Homer zurück, ne?
Ja, auf, genau, Homer, ja. Kennen wir alle von den Simpsons. Oh Gott, was für ein Unsinn.
Der ist nicht nur gern Donuts, sondern schreibt auch über Meere und Bootfahrer.
Lass mich trotzdem noch bei Odysseus anfangen, das war jetzt echt zu konfus. Also Odysseus ist auch so ein Held der griechischen Mythologie und der ist vor allem bekannt für seine Irrfahrten. Die Griechen waren ja so eine Segelnation und Odysseus war ein König und hat unter anderem dann auch im Trojanischen Krieg gekämpft.
Und danach kam die Odyssee, oder?
Ja, genau, dann wollte er wieder nach Hause fahren einfach. Mit seinem Boot, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Da war ein bisschen länger unterwegs, sagen wir mal so. Und dann hat er da jede Menge komische Monster irgendwie, denen ist er begegnet. Und hat das entweder irgendwie überstanden, so mit diesen Sirenen, deren Gesang so schlimm war für die Seeleute. Und andere hat er irgendwie ja, umgebracht, blind gemacht, was auch immer. Also der
ja, irgendwas mit Schafen und so einem Zyklopen oder so.
Ja, hab genau. Das
gerade im Kopf. Ja.
Aber gut, ist vielleicht auch nicht so spannend. Ich meine, für mich ist es so, dass ich mit Odysseus irgendwie viel anfangen kann, weil mir manchmal mein Leben wie so eine Odyssee vorkommt. Weil es immer so hin und her geht und ich habe nie irgendwie das Gefühl, dass er irgendwie so ein klarer Pfad wäre. Und dass ich ein klares, dass ich vielleicht zwar ein Ziel habe, aber überhaupt nicht weiß, wie ich da hinkommen kann. Und daher finde ich, Odysseus dann irgendwie sehr sympathisch.
Du weißt einfach nicht, ob du deinen Lebenslauf optimieren sollst oder deine Optimierung Lebenslaufen.
Das ist nicht das Problem, was ich habe.
Nicht? Nee. Okay.
Das ist vielleicht dein Problem, ich weiß nicht.
Nö. Nee.
Jetzt kommen noch welche aus quasi neuerer Zeit. Hau mal raus, Felix.
Robin Hood, ich glaube, der war mein Fußballtrainer.
Genau.
FC Freiburg.
Ja, und dann später bei Leverkusen und bei Werder Bremen. Und ich glaube, momentan ist er Trainer beim VfL Bochum. Ja. Der hat immer so gegen Nottingham Forest Tore geschossen oder sowas in der Art. Und dann den Reichen das Geld aus der Tasche gezogen und den Armen gegeben.
Dass du alles weißt.
Ja, ne? Hammer.
Bin immer wieder begeistert.
Ich weiß. Haben wir noch so irgendwie so alte Helden?
Da steht jetzt Jean d'Arc. Was? Ich habe nicht je Anne d'Arc gesagt.
Ja, aber es war fast genauso schlimm. Es heißt Jeanne d'Arc.
Ah.
Die wurde später als Hexe verbrannt. Also so für Frauen war es auch damals schwierig, irgendwie als Heldin durchzugehen. Konnte man viel kämpfen, aber wurde dann hinterher wieder niedergemacht. Ja, Jeanne d'Arc ist quasi eine französische Nationalheldin, die während des Hundertjährigen Krieges bei Orléans den Truppen des Dauphins zu einem Sieg über die Engländer und Burgunder geführt hat und damit dafür gesorgt hat, dass dieser Thronerbe gekrönt werden konnte in Reims. Also so gesehen eine ganz, ganz wichtige Figur. Aber dann haben die irgendwie rausgestellt, die ist nicht nur eine Frau, die ist auch noch schlau. Und dann gab es einen Inquisitionsprozess. Weil ich weiß nicht, warum eigentlich, aber ja, anscheinend waren schlaue Frauen nicht so populär zu der Zeit, so um 1430. Und dann hat man sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Engländer waren schon damals komisch. Da haben die zwar noch keinen Brexit gemacht.
Keine Sackköppe.
Aber dafür haben sie französische Nationalheldinnen verbrannt.
Mhm.
Mhm. Und du so?
Bist du öfter hier?
Ich?
Ja. So, dann kommen wir mal zum wirklichen Leben. Oder zur Gegenwart. Oder zur näheren Vergangenheit. Gegenwart.
Mhm.
Da steht dir ja auch einiges. Also in
ja, hau raus, Kollege Schnürschuh.
Genau. Ziemlich großartig ist ja auch Greta Thunberg, oder?
Vom Lesen kennt er sie als Greta Thunberg.
Genau. Die hat ja in Katzenwitz schon gesprochen und die hat auch die Fridays for Future Aktion praktisch ins Leben gerufen.
Was ist die Fridays for Future Aktion? Die
Fridays for Future Aktion ist, das ist, wenn Schüler den ganzen Freitag oder zumindest einige Stunden an Freitagen nicht zur Schule gehen, sondern irgendwie auf die Straße und gegen die alten weißen Männer demonstrieren.
Gegen die alten weißen Männer oder gegen irgendein Ziel? Haben die irgendein Ziel?
Nee, die haben natürlich das Ziel, dass sich das System ändert.
Was für ein System? Mal,
oh, Junge, ey, lass mal.
Stehen die dann da und schreien, weg mit dem Scheißsystem. Ne?
Genau, ja. Genau so, so läuft das ab. Mhm. Ja, also sie wollen halt, dass endlich jemand was gegen den Klimawandel tut und dass sich international mal endlich was regt. Deutschland hat ja die Klimakanzlerin und die Deutschen sind alle ganz
umweltbewusst. Das ist doch eh Schwachsinn. Hm?
Ja, wollte ich ja gerade sagen.
Okay.
Also ist klar, dass das Schwachsinn ist, aber sowas ist halt teilweise narrativ und es wird halt, ja, ich weiß nicht, was ich sagen will. Also Greta Thunberg ist dafür, dass wir endlich sozusagen die Notbremse ziehen und nicht mehr so wachstumsversessen sind und dass so endlich mal was gegen den Klimawandel passiert, dass wir noch bis 2030 was tun müssen.
Okay.
Auch wie der IPCC sagt, dass man das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie versucht einzuhalten.
Was ist nochmal IPCC?
International Panel on Climate Change. Entschuldige, Bruderherz. Ich meine, in letzter Zeit auch gehört zu haben, dass die Klimaerwärmung bis jetzt, also von der vorindustriellen Zeit bis jetzt, auch schon fast 1 Grad Celsius beträgt. Und dann bleiben sozusagen ja nur noch 0,5 Grad Celsius übrig.
Und wenn ihr eine Heizung habt, dann wisst ihr, dass ein halbes Grad, also da wird es echt schnell wärmer. Das ist kein Problem. Nur einmal kurz auftreten, ja. Zack, halbes Grad wärmer.
Genau. Aber darüber haben wir auch schon mal geredet in einer anderen Folge. Jetstream und alles mögliche.
Ich finde das super, dass diese jungen Leute, sage ich jetzt mal so als alter Sack, mit, wie in der Ankündigung gesagt, 88 Jahren, muss ich sagen, dass diese jungen Leute da jetzt so sich da einsetzen und auf die Straße stellen und demonstrieren, statt irgendwie nur fleißig zu lernen und mitzumachen. Das finde ich sehr gut und wichtig.
Die Zukunft.
Und richtig. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke, wie diesen Braunkohleausstieg, der da kürzlich beschlossen wurde, bis 2000 motherfucking 38, also bis in 20 Jahren, da verliert man ja wirklich jede Hoffnung. Und da ist dann tatsächlich ein möglichst breiter Protest, gerade auch derer, die das besonders betrifft, weil machen wir uns nichts vor, wer die längste Lebenserwartung hat, wird letztlich von dieser ganzen Klimaveränderung am meisten abbekommen. Also auch hier in Europa, in dieser gemäßigten Klimazone in Deutschland, wo wir wirklich sehr privilegiert positioniert sind, weil wir generell schon so ein vielleicht nicht so warm, wie man es gerne hätte und so weiter Wetter haben, aber doch ein wir haben keine schlimmen, kalten, super harten Winter. Wir haben keine super heißen Sommer. Wir haben keine Regenzeiten oder irgendwie sowas. Und das ist ja letztlich so eine Privilegierung, aus der wir dann vor allem erstmal so eine Möglichkeit ziehen, wirtschaftlich sehr erfolgreich zu sein und damit den Planeten auch sehr stark zu zerstören. Deswegen finde ich das super, dass diese jungen Leute sich da hinstellen und sagen, hey, nee, so geht's nicht weiter. So könnt ihr das nicht machen. Fickt euch ins Knie, ihr alten Säcke. Macht das richtig.
Genau.
Es ist die einzige Möglichkeit, da irgendwas gegen zu machen. Und letztlich muss man auch sagen, wer hat die Zeit, wenn nicht die Schüler? Also.
Genau. Ja, am Wochenende demonstrieren oder so bringt auch nichts.
Ja, bringt auch was, aber.
Ja, also, genau, aber sozusagen, weil nicht gegen irgendeine also gesellschaftliche Norm verstoßen wird, sage ich es mal, wenn die in ihrer freien Zeit, in der freien Zeit können die ja nicht zur Schule gehen, von daher ist halt freie Zeit, ne? Von daher werden auch die Schulen nicht drauf aufmerksam, die Lehrer werden nicht drauf aufmerksam und so weiter.
Ja.
Vor ein paar Tagen ging so drum, ob Mastodon das...
Mastodon ist so ein Social Network für Nerds. Aber eigentlich nicht für Nerds. Also es ist so ein föderiertes Social Network. Da kann sich jeder einen eigenen Server hinstellen und mitmachen. Voll cool. Aber man kann sich auch einfach irgendwo anmelden und dann macht jemand anders den Server und man schreibt da einfach nur Scheiß rein, genauso wie man es bei Twitter oder so tun würde.
Genau. Da ging es rum, dass unsere werte Kanzlerin Frau Merkel Fridays for Future als hybride Kriegsführung im Internet bezeichnet hat. Wobei ich gar nicht so genau weiß.
Hast du dieses Original-Statement von ihr mal gehört? Weil irgendwo habe ich gelesen, dass es doch ein bisschen eine freie Wiedergabe gewesen
sei, genau,
was man an schriftlicher Zusammenfassung. Aber ich habe es leider nicht nachgehört, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, das ist vor allem durch die Reihenfolge ihrer Talking Points geschuldet, wie sie das erwähnt hat, sodass sie halt erst über hybride Kriegsführung und die bösen russischen Hacker und so geredet hat.
Das passt ja auch, das war ja auf Münchner Sicherheitskonferenz.
Und dann, zumindest in dem Video, ich weiß nicht, ob es in echt so war, ging es halt direkt zum Thema Fridays for Future über.
Unsere heilige Klimakanzlerin.
Ja, ist ja auch egal.
Angela Merkel.
Wolltest du jetzt sagen?
Ja, Jean d'Arc, Angela Merkel.
Ah.
Es funktioniert nicht.
Ja,
schon gar nicht gesprochen. Aber hey, ich hab's versucht.
Okay.
Also, wir halten fest, Greta Thunberg, dieses schwedische Mädel mit, ich glaube, Asperger oder was, die da schon seit Ewigkeiten demonstriert, packen wir jetzt einfach mal zu den Heldinnen. Den echten Heldinnen der echten Welt des 20. und 21. Jahrhunderts. Also das ist eine total aktuelle Heldin.
Das habe ich noch vergessen eben zu sagen, dass sie Asperger hat. Und sie hat ja auch vor einiger Zeit einen TED-Talk in Stockholm gehalten, wo sie das auch erwähnt hat.
TED-Talk sowie Ted Mosby.
Genau, Ted Mosby Talk. Und da hat sie erwähnt, dass im Prinzip Leute im autistischen Spektrum, beziehungsweise wie sie mit Asperger, eigentlich nur dann reden, wenn sie es für wichtig halten. Und jetzt ist halt schon seit einigen Monaten so ein Moment, den sie für wichtig hält. Das finde ich auch sehr schön.
Ich habe gerade nachgeguckt, wofür TED steht. TED steht für Technology Entertainment Design.
Wow.
Crazy nice. Shit.
Krass, immer mal. Also ist ein echter Bildungspodcast, würde ich sagen.
Ja, wusste ich selber nicht. Also wir bilden uns hier live fort und teilen es. Wir teilen es. Teilt es. Nicht wahr? Ich fordere den Rücktritt aller Bundesregierung.
Genau.
Das ist jetzt wieder so debil wie die erste Folge. Aber gut.
Ich glaube, das wird Greta Thunberg auch so.
Gehen wir von der Referenz eines sehr seltsamen Österreichers auf YouTube weiter, wohin, wo böse Zungen sagen, das hätte vielleicht mit ihm passieren können, sollen.
Oh.
Und zwar zum Thema Abtreibung. Und Christina Hähnel. Wer ist Christina Hähnel?
Christina Hähnel ist eine Ärztin.
Das ist eine Frauenärztin. Ja, ne? Schon. Eine Gynäkologin heißt das auch. Falls du gerade googelst und fragst, warum da nicht Frauenärztin steht.
Nee. Ehrlich gesagt wollte ich das sagen, aber war mir da doch nicht so sicher. Aber okay. Also ist eine Ärztin, die hat ja eh jeder.
Die ist Fachärztin für Allgemeinmedizin. Interessant.
Ja. Peter.
Wow.
Labert mal wieder Quatsch.
Ja, pardon. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, was ist mit der passiert?
Okay, also Christina Hähnel ist eine Allgemeinärztin, wie wir gerade gelernt haben, die sich in letzter Zeit dafür und auch schon länger dafür eingesetzt haben, dass Frauen halt allgemein gesagt das Recht oder...
Ja, ich glaube, sie hat einfach es so gemacht, dass sie...
Alter, ich kann heute echt nicht reden.
Sie hat sie wurde dafür verurteilt, dass sie auf ihrer Homepage, also der Seite ihrer Arztpraxis, beschrieben hat, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet.
Ja.
Und quasi da hatte sie Informationen einfach angeboten. Und das ist aber in Deutschland nach einem Paragraph
219a
des Strafgesetzbuches nicht legal. Da gibt es nämlich, der heißt Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft und liest sich dann Absatz 1 wie folgt. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene, Nummer 1, eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Genau, und das Ganze kam in der Nazizeit in die Gesetzesbücher, halt im Rahmen des ganzen Eugenikprogramms und Judenvernichtung und alles Mögliche.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Judenvernichtung zu tun hat. Also die würde ich jetzt nicht so ziehen, ehrlich gesagt. Also ich hätte jetzt gern auch mal, aber das finde ich jetzt natürlich gerade vorbereitet, ja, wie ich bin. Ich hätte gern mal die Originalfassung von 1933, weil ich glaube, die sieht anders aus. Also da wurde zwischendurch einiges dran gemacht.
Okay.
Zum Beispiel ist es, war es, glaube ich mal so, dass die Schwangere quasi auch noch straffällig würde dadurch. Das ist aber nicht mehr der Fall seit, ich meine, den 70ern oder erst den 90ern. Und ja, letztlich ist halt so die Frage, oder ja, warum sehen wir jetzt hier Christina Hähnel als Heldin? Weil sie sich einfach nicht beugt. Weil sie quasi da verurteilt wurde und sagt, nee, das ist aber falsch. Ja, und dann gab es natürlich auch eine Initiative, die SPD hat gleich gesagt, ja, nee, also nee, das nehmen wir raus, ja, kein Problem, den streichen wir einfach ersatzlos, weil den brauchen wir eigentlich nicht. Ja, aber jetzt koaliert ja die SPD mit der Christdemokratischen Union Deutschlands und der Christsozialen Union und die waren da anderer Meinung und wollten den beibehalten und jetzt wird er dann irgendwie klarstellend geändert, aber manche Leute sind der Meinung, dass es nur die Sache nur noch schlimmer macht. Es ist aber letztlich ganz egal. Enttäuschend ist einfach, dass dieser Paragraph nicht gestrichen wird. Denn letztlich ist ja die Frage, ob das, was sie da macht, wenn sie auf ihrer Webseite darüber informiert, dass überhaupt Werbung im engeren Sinne ist. Ja, also nach was für einem Werbungsbegriff das wieder Werbung ist. Das ist jetzt ja nicht so, als hätte der so ein YouTube-Video so nach dem Motto, kriegen Sie keine Kinder, Abtreibung ist viel geiler. So Kinder, damit hat man sein restliches Leben zu tun, alle Frauen sollten abtreiben. So ist es ja gerade nicht.
Influencer für Abtreibung gibt es eben nicht, ja.
Nee, und ich glaube, es ist auch wirklich so, nach allem, was ich so gehört habe, ich meine, klar, als Mann hast du dazu natürlich irgendwie immer so eine, bestenfalls, Meinung zweiter Hand irgendwie. Ich weiß nicht, so eine Abtreibung ist, glaube ich, generell enorm hart und die es machen oder also die haben damit dann auch noch ordentlich zu kämpfen hinterher. Und zwar machen das ja, also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt so ein Massenphänomen, was Leute auch Spaß machen würden. Es ist mehr so, ja, was weiß ich, sagen wir mal, eine wird vergewaltigt und ist hinterher schwanger. Ich meine,
ja, in dem Fall ist es, glaube ich, ausgenommen davon, von dem Paragraphen, ne?
Nicht von 219.
Nicht?
Nee, das ist ja, die ja, musste gut, sich ja, dann ja stimmt, jemand suchen. Klar. Und ja, diese 219 steht und die Werbung.
Information und so, ja.
Die Werbung, genau, ja. Also 219a jetzt. 219a, da, das ist ja nur die Werbung, ja. 219 ist dann ist der zur Beratung der Schwangeren in einer Konflikt- oder Notlage. Andersrum, Not- oder Konfliktlage.
Ja.
Ja, es ist furchtbar. Ich weiß nicht, ich möchte dazu eigentlich, es ist so ein grauenhaftes Thema, wenn man dann noch an diese blöden Fritzen denkt, diese sogenannten Lebensschützer. So, weil man muss sich auch fragen, wie kam das, dass Christina Hähnel da verurteilt wurde, ganz einfach, sie wurde angezeigt von einem Mann. Dieser Mann nennt sich ein Lebensschützer und geht quasi das Internet durch und zeigt alle an, die da irgendwas, die irgendwie für Abtreibung werben quasi, weil er halt den 219a gefunden hat. Und das ist so ein Typ, der hat auch keine Kinder, der lebt irgendwie allein. Und ja, meiner Meinung nach soll der da alleine einfach mal sein restliches Leben verbringen und möglichst drunter leiden, dass er so allein ist. Also ich habe da, ich weiß nicht, ich habe da null Verständnis für. Warum sich da jemand meint einzumischen in so eine Situation, die ihn gar nicht betrifft. Okay, kommen wir vom einen schlimmen Thema zum nächsten schlimmen Thema. Zu jemand, der jetzt so mehr, also mit dem wir so aus unserer Nerd-Warte natürlich eine viel größere Verbindung haben, als jedenfalls jetzt mit der vorgenannten. Und zwar wem?
Edward Snowden.
Yay. Was hat Edward Snowden eigentlich gemacht?
Edward Snowden hat ja damals im Jahr 2011, wenn ich mich nicht irre, zusammen mit Glenn Greenwald dann angefangen. Ja, weiß nicht, er war Contractor, heißt das auf Englisch, also Beschäftigter bei einem Dienstleister praktisch von der NSA, also genau. National Security of the United States of America. Er war angestellt und dann hat er...
Bei Booz Allen Hamilton, heißt die Firma. Er war vorher auch, glaube ich, mal irgendwann direkt bei der NSA beschäftigt und so weiter. Aber die Details, die sind auch nicht so relevant. Was hat er denn gemacht?
Genau. Da hat er dann Sachen bemerkt, die ihm gestunken haben. Und hat er sich die dann besorgt, hat dann...
Hat er Parfüm genommen und es in die Toilette gesprüht und dachte, jetzt ist alles gut.
Genau. Ist nach Hongkong gefahren, hat Parfüm mitgenommen und rumgesprüht, bis es nicht mehr ging. Nee, also hat halt darauf geachtet, dass er Zugriff behält oder dass er alle Daten bekommt von geheimdienstlichen Spähprogrammen, von denen die Öffentlichkeit seiner Meinung nach wissen sollte, und ist dann praktisch geflohen, also nach Hongkong geflogen, und hat einen Journalisten bzw. Richter, glaube ich, Glenn Greenwald, im Vorhinein kontaktiert, der sich dann bereit erklärt hat, mit ihm zusammen die Aufgabe auf sich zu nehmen, das ganze Zeug an die Öffentlichkeit zu bringen, beziehungsweise zu leaken. Das hat dann, wie gesagt, in Hongkong angefangen, mit so einem Video im Hotelzimmer, wo sie dann die ganzen Telefone zum Beispiel auch in den Kühlschrank gesperrt haben und sowas. Also fällt mir gerade ein. Das war also das Erste, was davon an die Öffentlichkeit kam. Und dann haben sie eine Strategie gewählt, dass sie immer so, ich weiß jetzt nicht, was das Erste war, was sie an die Öffentlichkeit gebracht haben, aber dabei waren zum Beispiel so Programme wie Tempora oder Prism, also Programme von der NSA, beziehungsweise auch von Programmen von den Five Eyes. Also sprich USA, UK, Neuseeland, Australien und Kanada, wie sie die ganze Kommunikationsinfrastruktur und vor allem das Internet auf der ganzen Welt eigentlich anzapfen. In Prism dann auch Google, Facebook, Microsoft und alle möglichen großen Konzerne. Und das haben sie dann sich vorgenommen, mit der Zeit dann zu veröffentlichen. Dabei haben sie dann eine Strategie genommen, die das praktisch in der Informatik, sagt man dann, nicht ein Big Bang, also nicht alles auf einmal, sondern sozusagen ein Phased Rollout, wird man, glaube ich, im Projektmanagement dazu sagen. Das heißt, immer nach und nach nur alles veröffentlichen, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit über einen großen Zeitraum konstant aufrechtzuerhalten. Ja, was dann letztendlich, also sagen manche Leute, dass das halt eine dämliche Idee war, weil dann kam halt praktisch immer nur das Gleiche und dann haben die Leute gedacht, oh nee, schon wieder sowas, das lese ich jetzt nicht auch noch und sowas. Ich meine, so ein Argument ist Quatsch, weil ein Big Bang wäre halt auch, also total unsinnig gewesen, einfach alles nur rauszuhauen.
Das wäre dann auch eine zu große Menge gewesen. Also das
genau.
Wäre nicht verarbeitbar gewesen und dadurch vielleicht auch unglaubwürdiger.
Und vor allem von der Informationsverteilung her zu Edward Snowden. Die nächste Sache ist danach, dass vor einigen Jahren dann, also die haben das alles veröffentlicht, in den folgenden Jahren nach 2011, ich weiß gar nicht, wann das letzte kam oder wann das letzte Dokument dann veröffentlicht wurde, aber vor einigen Jahren war dann Chaos Communication Congress, ich glaube 2016 war das, wenn ich mich nicht irre, auf dem 33C3 müsste es gewesen sein. Da war dann ein Rechtsanwalt aus Hongkong da oder zugeschaltet zumindest. Und ich weiß gar nicht, ob Edward auch irgendwie zugeschaltet war.
Ja, der wurde, teilweise wurde er zugeschaltet, ein paar Mal beim Kongress sogar. Könnte beim 33C3 gewesen sein, aber da war ich dann auch nicht im Talk.
Okay, also ich glaube, ich habe tatsächlich live zugesehen. Also es war so, dass dieser Anwalt, der dann Snowden Unterschlupf geboten hat, generell ein Anwalt für Asylbewerber und Flüchtlinge in der Region war, die Asyl in Hongkong gesucht haben. Und diese Leute hat er untergebracht und hat sich generell dafür eingesetzt. Und dann konnte er eben auch noch bezwecken, dass einige dieser Leute, die ja versteckt waren in Hongkong, auch noch in ihrer Wohnung Edward Snowden für einige Tage jeweils nacheinander aufgenommen haben. Und dann war Snowden da in diesen Wohnungen der Mandanten dieses Anwalts, der dann da zugeschaltet war auf dem 33C3, bis er dann eben schlussendlich leider, weil zum Beispiel Deutschland es nicht hinbekommen hat, sich von dem ganzen Gedöns frei zu machen, dass man ja Snowden ausliefern müsse, wenn man Snowden Asyl geben würde, dass man dann Snowden ausliefern müsse. Letztendlich musste er dann auf jeden Fall nach Moskau fliehen, beziehungsweise nach Russland.
Und seit 2013 ist jetzt Edward Snowden quasi da in, ist er in Moskau?
In Russland auf jeden Fall.
Er ist in Russland und in Moskau, er hat quasi, man muss denken, der lebte vorher auf Hawaii, ja. Und ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden unter 100 Leuten, wo möchtet ihr lieber leben, Hawaii oder Moskau, würden wahrscheinlich jetzt so hier in Deutschland, ja, sagen wir mal 95% sagen, hey, ist auch klare Frage, Hawaii, bist blöd oder was? Ja? Und deswegen finde ich, ist er ein Held, weil er quasi, man kann natürlich dann auch kritisieren, ne? Letztlich hat ihn das vor allem auf die Palme gebracht, als er dann festgestellt hat, dass da auch US-Bürger überwacht wurden. Also dass da irgendwie andere Menschen überwacht wurden, das hat ihn erstmal nicht so gestört. Aber als er dann festgestellt hat, sind auch US-Bürger, dann hat es ihn gestört und hat er da diese Informationen gesammelt und auch über einen längeren Zeitraum dann da rausgebracht und dann veröffentlicht ab 2013 und ist jetzt dann seit 2013, also 2019 haben wir jetzt, das heißt, er ist jetzt bald, also 5,5 Jahre, ist er jetzt in Russland, hat dort Asyl und muss jetzt dort leben, sieht seine, ja, seine Freundin hat er, glaube ich, seitdem ungefähr nicht mehr gesehen. So richtig, ich weiß nicht, ob die mittlerweile mal in Moskau war. Also er hat sein ganzes Privatleben, sein ganzes Familienleben, seinen Job, das Leben in Hawaii. Er hat quasi alles aufgegeben, um die Öffentlichkeit zu informieren. Und war sich auch dieser Folgen bewusst. Und deswegen ist er für mich definitiv ein Held. Ja, auch wenn das jetzt natürlich alles dann nicht so viel gebracht hat, wie er sich es wahrscheinlich erhofft hätte. Diese Überwachungsprogramme laufen weiter. Vielleicht kann man sogar sagen, ganz pessimistisch, dass weitere Überwachungsprogramme dieser Art hinzugekommen sind seit seinen Enthüllungen, weil andere Staaten sich dachten, hey, sowas machen die, cool, wollen wir auch. Und da diese Staaten das ja nicht unbedingt selbst entwickeln, sondern alles nur bei irgendwelchen Dienstleistern einkaufen, ist das dann natürlich auch relativ leicht replizierbar, solange man jetzt nicht irgendwie unter so einem US-Embargo steht wie Iran. Und ja, also diese Sicherheitssituation hat sich natürlich nicht gebessert, aber immerhin hat Edward Snowden es bekannt gemacht und so im Rahmen Verschlüsselung von Kommunikation und so einem größeren Bewusstsein für die Privatsphäre. Ich weiß noch, vor Snowden gab es so eine Welle, da wurden Bücher veröffentlicht, die hatten so Titel wie Post-Privacy. So nach dem Motto, das Zeitalter der Privatheit ist vorbei, es lebe Facebook, alle Scheiße ist öffentlich. Davon hörst du seit Snowden nichts mehr. Und so gesehen hat er dann doch eine deutliche Wirkung und hat auch, ja, egal, ist einfach ein Held. Ist ein Held, der Edward.
Ja.
Der gute Edward Joseph Snowden. Unser Held.
Da könnte man wahrscheinlich auch noch kurz erwähnen, dass dann in Deutschland ja im Nachgang auf Hinwirken der Opposition erstmal der NSA-Untersuchungsausschuss stattgefunden hat. Und der hat ja leider auch NSAer, ja, gesagt, kann man, also beschreibt es eigentlich ganz schön. Nämlich im NSAer ist vor allem rausgekommen, oder mit dem hatte dann das Ergebnis, dass in Deutschland die ganzen Praktiken, die der BND auch oder der Bundesnachrichtendienst ist ja das schöne Wort für Geheimdienst, diese schönen Praktiken.
Der BND sagt, da muss man unterscheiden.
Diese schönen Praktiken hatte er auf Lager, die rechtswidrig waren bzw. sind. Wie zum Beispiel halt die Dienstleistung gegenüber den USA, dass sie als Drohnen-Relaisstation fungieren mit Rammstein und dass sie irgendwie...
Nee, der BND ist nicht Dienstleister für Rammstein.
Ja, aber das...
Nicht zusammen, nee. Die geben gewisse Daten natürlich an die USA weiter, weil auch die Technik letztlich amerikanisch ist, aber...
Ja, nicht Dienstleister.
Das Problem mit Rammstein war, glaube ich, dass sie da was wussten und sich dann letztlich nicht korrekt verhalten haben.
Auf jeden Fall, diese Praktiken wurden dann noch im Nachhinein legalisiert.
Ja, genau.
Anstatt sie irgendwie das dafür stimmt. zu sorgen, dass sie nicht mehr vorkommen. Das ist natürlich ziemlich bedrückend, äußerst.
Ja, so ist das. Aber es ist ja alles für den Kampf gegen Terrorismus, nicht wahr? Es ist voll gut. Die nächste Heldin, die wir haben, ist Beate Glasfeld. Beate Glasfeld wurde 1939 als Beate Auguste Künzel in Berlin geboren. Ihre Eltern waren wohl keine Nazis, aber haben Hitler immerhin gewählt. Und im Sommer 1939 wurde ihr Vater zur Infanterie eingezogen, kämpfte dann auch im Krieg. Und sie hatte dann schon... ab dem Alter von 14 Jahren, also 1953 dann etwa, oft Streitigkeiten mit den Eltern, weil die sich nicht für die NS-Zeit verantwortlich fühlten und dann die selbst erfahrenen Ungerechtigkeiten bedauerten und die Russen angeklagt haben, aber kein Mitleid für andere Länder empfanden. Und damit hatte sie ein Problem, weil sie anscheinend irgendwoher so ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden in sich hatte. 1960 ist sie dann nach Paris gegangen und als Au-pair-Mädchen und wurde dann dort mit den Folgen des Holocaust so ein bisschen konfrontiert und hat dann auch 1963 einen französischen Rechtsanwalt und Historiker geheiratet, Serge Glasfeld, dessen Vater in Auschwitz der Judenverfolgung zum Opfer gefallen war. Und sie sagt, dass ihr Mann ihr geholfen hat, eine Deutsche mit Gewissen und Bewusstsein zu werden. Soweit so gut. Bekannt wurde sie dann Ende der 60er Jahre, als sie Kurt Georg Kiesinger, dem damaligen Bundeskanzler, das war ein CDU-Politiker, der im Dritten Reich NSDAP-Mitglied gewesen war, also der war Ende 1933 noch vor dem Beitrittsstopp beigetreten und bis 1945 dabei geblieben, war außerdem in der SA und so weiter. Ja, also ein problematischer Typ. und dem hat sie eine Ohrfeige gegeben auf einer Bühne. Das ist natürlich so ein Knallfaktor. Da gibt es auch Fotos von, wie sie sich dann da anschleicht und diese Ohrfeige gibt. Und letztlich ist das aber jetzt nicht das, was sie zur Heldin macht, sondern das macht sie nur zur Aktivistin, finde ich, sondern zur Heldin macht sie, dass sie quasi dann mit ihrem Mann zusammen verschiedene Nazis gesucht hat und gefunden. Unter anderem Kurt Lischka, das war ein deutscher SS-Obersturmbannführer und Gestapo-Chef. Alois Brunner, so ein SS-Hauptsturmführer, der war einer der wichtigsten Mitarbeiter Adolf Eichmanns. Klaus Barbie, bekannt als der Schlechter von Lyon. Ernst Ehlers, wieder ein SS-Mann, unter anderem hat er in Belgien die Juden deportiert und wurde als Endlöser von Belgien bezeichnet. Und Kurt Asche, der die Deportation von 25.000 Juden und Sinti aus Belgien nach Auschwitz verantwortet hatte. Und weiteren. Die hat sie mit ihrem Mann ausfindig gemacht und denen das Leben auch so ein bisschen, ja, also unangenehm gemacht und dafür auch gesorgt, dass die, sofern es möglich war, angeklagt wurden und verurteilt.
Hat dann gesagt, Junge, gleich klürt hat's erst bei dir und dann du auf dem Boden? Oder?
Ich glaube, so hat sie es nicht gemacht. Aber es wurden dann halt bei Klaus Barbie zum Beispiel Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachgewiesen. Und er wurde dann 1987 schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und dadurch, dass sie da gerade auch zu einer Zeit, wo es gab in diesem Nachkriegsdeutschland, gab es ja zwei verschiedene Staaten. Du hattest die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Und die DDR gab sich natürlich sehr offen so antifaschistisch und sozialistisch. Also man muss aber sagen, dass es im Politbüro, meine ich, auch so den einen oder anderen gab mit so einer gewissen Nazi-Vergangenheit. Also man hatte da jetzt auch nicht so den ganz klaren Strich gezogen, wie man so getan hat. Aber im Westen war es deutlich schlimmer. Da waren viele Leute identifiziert worden, Netzwerke waren bestehen geblieben. Leute hatten sich quasi einfach irgendwie relativ simpel versteckt und waren in einen zivilen Alltag übergegangen. Teilweise natürlich mit guten Gründen, weil man braucht halt auch Manager, wenn man einen Wiederaufbau startet. Aber natürlich auch problematisch. Ne? Da ist zum Beispiel dann eins dieser klassischen Beispiele für diese problematische Nichtaufarbeitung der Nazi-Vergangenheit ist Konrad Adenauers Staatssekretär, oder war der sogar Kanzleramtschef, ist nicht Hans Globke. Und Hans Globke hatte einen Kommentar, also der war Verwaltungsjurist im preußischen und im Reichsinnenministerium gewesen und war dann Mitverfasser eines juristischen Kommentars der Nürnberger Rassegesetze gewesen. Ja. Und dann eben, sie ab 1953, war Hans Globke einfach mal Chef des Bundeskanzleramts. Und ich weiß nicht, wenn man sich mal mit diesen Rassegesetzen beschäftigt hat, ich habe diesen Kommentar von Globke, muss ich sagen, zugegebenermaßen, habe ich jetzt nie gelesen. Ich habe nur mal in diesen Text dieser Rassegesetze reingeschaut. Und wenn man die gelesen hat und dann sagt, ja, ich habe von dem Ganzen nichts gewusst, dann ist man nicht glaubhaft. Ja, und das war so diese allgemeine Tendenz, dass man die Verantwortung von sich selbst weggeschoben hat, dass oft gesagt wurde, das war ja alles der Hitler. Ja, und dann vielleicht noch nebenher halt so diese Parteigrößen, was weiß ich, Hess, Goebbels, Göring und so weiter, ungefähr alle. Also verantwortlich waren halt die, die sich entweder selbst umgebracht hatten oder dann nach dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946 gehängt worden waren. Das waren die Verantwortlichen und der Rest, der war ja eigentlich nur mitgelaufen. Und gegen diese Strömung und Tendenz setzt sich dann Beate Klaasfeld ein und schafft es, Leute ausfindig zu machen, die eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hatten und die ohne sie wahrscheinlich auch nie zur Verantwortung gezogen worden wären. Und deswegen haben wir sie auf dieser Liste als Heldin. Lebt auch noch. Wird dann jetzt dieses Jahr 80. So, jetzt haben wir noch ein paar auf der Liste. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen das kurz fassen. Möchtest du noch ams.sexy Oder ziehen wir damit jetzt alles ins Verderben?
Nee, warum? Ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein gutes, also nicht so ein bedrückendes Thema.
Ja, genau. Ja. Machen wir eine Happy Note.
Aber ich habe da auch nicht so die...
Wir hätten jetzt auch noch Marie Curie hier stehen. Die hat einen anteiligen Nobelpreis für Physik und 1911 einen Nobelpreis für Chemie bekommen. Und ist damit neben Linus Pauling die einzige Person, die Nobelpreise in zwei unterschiedlichen Fachgebieten erhalten hat. Aber sie ist an den Folgen ihrer Forschung, weil sie ja Strahlung untersucht hat, also radioaktive Elemente, ist sie dann gestorben. Und deswegen schließen wir jetzt mit einem Mann, und zwar mit Richard Matthew Stallman. Was macht der denn so?
Richard Matthew Stallman hat dafür gesorgt, dass es ein Betriebssystem namens, oder dass der Linux-Kernel, den Linus Torvalds geschrieben hat, ein Betriebssystemteil dazu bekommen hat.
Nee.
Ja, aber das, ich kann heute ja, überhaupt nichts.
Ja, der ist, nee, du hast es eben schon ganz gut gemacht mit Snowden. Der AMS.sexy ist der Begründer des GNU-Projekts. Das GNU-Projekt, GNU steht für, oh Gott, GNU's Not Unix, das ist wieder so ein
rekursives Akronym.
Rekursives Akronym, wie es sie ganz oft in dieser freien Software-Szene gibt. Das ist quasi der Versuch, ein Betriebssystem zu entwickeln, was quelloffen ist und wo es auch so bleiben muss. Also das ist, steht quasi unter der GNU Public License, die es in verschiedenen Varianten gibt. Aber der, so dieses Kern, dieser Kerngedanke ist quasi so ein, das nennt sich dann Copyleft. Sprich, wenn du kannst es, diesen Code nehmen, du kannst ihn auch verändern, aber wenn du dann, sagen wir, diese Software kompiliert veröffentlichst, musst du auch den von dir geänderten Quellcode wieder mit veröffentlichen. Sprich, es ist anders als bei den sogenannten Permissive Licenses so, dass es nicht so ist, dass du diesen Code nehmen kannst und kannst damit mehr oder weniger machen, was du willst und den selber erweitern und dann den ausführbar veröffentlichen, aber den Quellcode nicht mitliefern, sondern bei diesen bei der GNU Public License ist es so, dass diese Veränderung an dem, wenn du jetzt ein Produkt machst, sagen wir so ein, machst irgendwie so ein Smartphone, ja, um jetzt mal ein ganz unterkomplexes Produkt zu nennen, dann musst du quasi diesen, wenn das Ding dann erscheint, musst du auf deiner Seite diesen Quellcode dazu anbieten mit allen Modifikationen, die du daran vorgenommen hast. Das erfordert diese Lizenz. GNU hat dann dieses Userland zusammengebaut, also quasi diese ganze Software, weil man will mit dem Computer, man will ja da nicht nur irgendwie einen Kernel haben, sondern will ja auch was damit machen. Dann gibt es in GNU zum Beispiel so einen Editor, der heißt Emacs und damit kann man irgendwie alles machen. Manche Leute sagen, der ist ein Betriebssystem und das ist gar nicht mal so falsch. Und die haben dann auch bei GNU versucht, selber einen Kernel zu entwickeln, einen Mikrokernel, der wird auch nach wie vor entwickelt. Der heißt GNU Herd, aber der kam nicht so richtig aus dem Puschen. Und dann Anfang der 90er hat dann Linus Torvalds seinen Linux-Kernel vorgestellt, einen monolithischen Kernel, der quasi so ein bisschen Unix-artig war, aber halt auch auf normalen Intel-Computern lief und nicht nur auf so super teuren Mainframes. Und dieses Kernels hat sich dann das GNU-Projekt angenommen und deswegen haben wir jetzt diese Betriebssysteme, wie zum Beispiel Ubuntu, die GNU-Linux-Betriebssysteme sind. Ich denke, relativ zu den anderen ist jetzt vielleicht Stallman nicht so sehr ein Held. Er hat sich natürlich eingesetzt für seine Sache und der wird dadurch auch nicht reich. Er ist so ein bisschen kontrovers, weil er dann schon klare Ansichten hat und sagt, dass er zum Beispiel den Amazon Kindle bezeichnet er immer als The Amazon Swindle und so. Aber ich finde so gerade jetzt in Verbindung mit Snowden ist es doch, also dieses Wirken von Geheimdiensten und von Hintertüren in Software und so weiter hat nochmal ganz deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass man irgendwie so eine Kenntnis hat davon, was denn dieser Computer eigentlich macht. Also vor allem auch diese Smartphones, diese Taschencomputer, die man ja immer dabei hat und die letztlich ja so dann doch dem eigenen Gehirn und den eigenen Gedanken sehr nahe sind, weil wenn man dann irgend so eine Frage hat, dann gibt man die da im Zweifelsfall ein, sei es um sich zu merken als Notiz oder um es direkt herauszufinden mit irgendeiner Suchmaschine, was denn jetzt nochmal dahinter steht, weil man sich es wieder nicht richtig gemerkt hat, aber man weiß, es steht irgendwo im Internet, wenn ich die und die Begriffe, sagen wir, in DuckDuckGo eingibt, ja, dann weiß ich, okay, da kriege ich diese Antwort. Und deswegen ist es natürlich auch so ein Privatsphärenproblem und letztlich kann man ja dann nur Systemen trauen, bei denen es möglich ist, diesen Code sich anzusehen und zu schauen, ob der auch das macht, was er behauptet zu tun. Und dass er eben nicht irgendwelche bewussten Hintertüren hat und dann deine Daten noch weitergibt an diesen und jenen und so weiter. Ja, also quasi Stallman ist so ein bisschen das Gegenmittel zu den Snowden-Enthüllungen, sage ich jetzt mal, obwohl er natürlich deutlich vorher war. Aber so diese Prinzipien, die hinter dieser freien Software stehen, die haben sich meiner Ansicht nach nochmal ganz deutlich als richtig erwiesen, als diese Snowden-Enthüllungen kamen. Aber das wird jetzt eigentlich viel zu technisch und vielleicht schneide ich jetzt Teile von dem, was ich eben gesagt habe, auch raus.
Nein!
Nein, tu es nicht! Tu es für Free Software!
Ja.
Ja, das sind jetzt so die Helden, die wir uns ausgedacht haben. Dann gibt es natürlich auch noch Helden in der Popkultur. Ja? Das fängt bei so welchen an, die reale Personen sind, wie zum Beispiel Che Guevara. Ich weiß nicht, wie viele Che Guevara-Poster weltweit im Jahr verkauft werden und T-Shirts und so, aber es muss einiges sein. Dabei war der eigentlich gar nicht so ein Held, das war halt einfach nur so ein Guerillero, ja? Der hat da irgendwie in Südamerika ein bisschen Bürgerkrieg gespielt. Wird meiner Meinung nach total überschätzt. Dann gibt es natürlich diese Comic-Helden, so Superman und Batman. Superman hat richtige Superkräfte, Batman ist einfach nur ein reicher Sack. Möchtest du zu diesen was sagen? Ich weiß nicht, hast du da irgendeine Idee oder...
Nein, ich kenne mich nicht aus.
Nee, ne, also es ist so wie James Bond, nur anders. Also James Bond ist auch ein Held der Popkultur, womit wir begonnen haben. Dann gibt es noch so diese Helden, bei denen man immer nicht so weiß. Also zum Beispiel, ich finde immer Stauffenberg gehört irgendwie dazu. Der wollte Hitler umbringen, aber das, was diese Verschwörer des 20. Juni da tun wollten, war jetzt nicht auch unbedingt...
Viel besser.
Ja, das war halt auch wieder so eine autoritäre Kackscheiße. Also das wäre irgendwie vielleicht so ein Adelsstaat geworden oder sowas. Aber natürlich trotzdem irgendwie Held, weil Tyrannenmord versucht und dafür gestorben. Ja, und dann haben wir noch die Anti-Helden. Wollen wir darauf eingehen oder machen wir uns damit nur Feinde? Also die ganzen Anti-Helden, ein paar haben wir schon erwähnt, ne? Das sind die ganzen Leute, die Beate Glasfeld gejagt hat. Das waren schon mal Anti-Helden. Dann zu Batman passt natürlich der Joker. Und die anderen beiden, die erwähnen wir jetzt einfach nicht und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Kakao.
Schlaf gut, Felix. Oder schläfst du schon?
Geistig schon. Körperlich vielleicht nicht. Aber
okay. Ja. Na dann. Machen wir eine Schleife drum. Ciao.
Ciao, Kakao. Gute Nacht. Night. Good luck.
Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim. Na, heute schon Brettschiff geschnüffelt.
Wir haben jetzt gar nicht über Dr. Axel Fotz geredet.
Ja, wolltest du ja nicht.
Ja, aber es wirkt auch so, als wolltest du auch über nichts mehr reden.
Ja, ich habe einfach ein bisschen zu viel Brettstift geschnüffelt, oder?
Ja, ist hart. Tom Brettstift, Alter. Krasse Sache.